Nun, ich möchte diese Zeit nutzen, um über den Abschluss des Werkes zu sprechen. Wir hatten ja gestern schon gesehen, dass da eine Krise vor uns liegt, in die wir hineinkommen. Es gibt diese Sichtung in der Gemeinde Gottes, also die Spreu wird vom Weizen getrennt. Aber da bleibt ein Rest übrig, nicht wahr? Die Verheißung Gottes war, es wird nicht ein Körnlein zu Boden fallen. Also wenn die Spreu rauskommt. Und schaut euch mal das von Ellen White hier an. Sie schreibt, ich weiß, dass, wenn das Volk Gottes eine lebendige Verbindung zu Gott behalten und seinem Wort gehorcht hätte, so wäre es heute im himmlischen Kanaan. Ist das nicht schön? Wenn wir eine lebendige Verbindung mit Gott behalten hätten als Volk, wenn wir nahe zu Christus gekommen wären, dann wären wir heute nicht hier, sondern wir wären heute im himmlischen Kanaan. Wie schön ist dieser Gedanke? Wie kommt es denn, dass Christus noch nicht zurück ist? Warum ist Christus noch nicht hier? Was ist passiert? Und Schwester White schreibt, die lange Nacht der Dunkelheit ist anstrengend, aber aus Gnade verzögert sich die Ankunft des Morgens, denn viele würden unvorbereitet gefunden werden, wenn der Meister käme. Gottes Abneigung gegen das Verderben seiner Kinder war der Grund für die lange Verzögerung. Gott wartet auf seine Gemeinde. Er will nicht jetzt kommen, damit noch Leute in der Gemeinde gerettet werden. Er wartet auf uns. Er kennt unseren schwachen Glauben. Er kennt unsere Probleme. Und er wartet, weil er uns unbedingt retten will. Wir sind seine Kinder. Und so sind wir heute noch nicht bereit. Und wir könnten das Werk eigentlich abschließen. Es hätte schon längst abgeschlossen sein können. Aber Christus will uns nicht verlieren. Und deswegen verzögert er seine Wiederkunft. Und die ganze Welt wartet auf den Messias, der da kommt. Die ganze Natur sehnt sich danach, endlich von der Sünde befreit zu werden. Und Christus ist auch bereit zu kommen, aber es liegt an seinem Volk. Wir müssen kommen. In Sacharja 8, da lesen wir, so spricht der Herr der Herrscharen, siehe, ich rette mein Volk aus dem Land des Aufgangs und aus dem Land des Untergangs der Sonne. Und ich will sie herbeibringen, dass sie mitten in Jerusalem wohnen sollen. Und sie werden mein Volk sein und ich will ihr Gott sein in Wahrheit und Gerechtigkeit. So spricht der Herr der Herrscharen, stärkt eure Hände, ihr, die ihr in diesen Tagen diese Worte aus dem Mund der Propheten hört, an dem Tag, da der Grundstein für das Haus des Herrn der Herrscharen gelegt wurde, damit der Tempel gebaut werde. Sagt, stärkt eure Hände, ich möchte, dass mein Volk in Jerusalem wohnt. Lasst uns den Tempel bauen. Ich meine, wir haben ja jetzt in der Sabbatschule, lesen wir über Esra, über Nehemia. Die haben damals die Stadt gebaut, die haben damals den Tempel gebaut, die haben ein großes Werk begonnen unter viel, viel Entbehrung, mit viel Not. Aber sie haben die Stadt gebaut, sie haben den Tempel gebaut und auch an uns wird gemahnt, baut den Tempel wieder auf. Und wir sind es. Wir sind der Tempel Gottes, wir sind seine Gemeinde. Petrus sagt, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Wir alle zusammen sind der Tempel Gottes, die weltweite Gemeinde, sein Volk. Wir sollen uns aufbauen lassen als ein lebendiges Haus. Jeder ist so ein Stein, ein lebendiger Stein. Wir werden zusammengefügt zum Tempel des Herrn. Das neue Jerusalem ist ein Symbol für die Gemeinde Gottes. Und schaut euch diese Stadt mal an, dieses neue Jerusalem. Und der Baustoff ihrer Mauer war Jaspis. Und die Stadt war aus reinem Gold wie reines Glas. Und die Grundsteine der Stadtmauer waren mit allerlei Edelsteinen geschmückt. Der erste Grundstein ein Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte ein Chalcedon, der vierte ein Smaragd, der fünfte ein Sardonyx, der sechste ein Sardes, der siebte ein Chrysolith, der achte ein Beryl, der neunte ein Topas, der zehnte ein Chrysopras, der elfte ein Hyazinth, der zwölfte ein Amethyst. Und die 12 Tore waren 12 Perlen, jedes der Tore aus einer Perle und die Straßen der Stadt waren aus reinem Gold wie durchsichtiges Glas. Hier wird die Stadt Gottes beschrieben, ein Symbol für seine Gemeinde. Diese Stadt war aus reinem Gold. Aber nicht nur aus reinem Gold, sondern aus Gold wie Glas. Und die Mauern bestanden aus allerlei Edelsteine. Und hier werden sie alle aufgezählt. Die Tore waren aus Perlen. Wenn man sich diese Stadt vorstellt, sie ist ja bereits da, sie ist ja schon im Himmel. Und sie symbolisiert uns. Diese Stadt war aus Edelstein und aus Gold, Gold wie Glas. Nun, was macht eigentlich ein Edelstein aus? Wann nennen wir einen Stein ein Edelstein? Wie definieren wir das? Geschliffen, ja. Es gibt so eine, aber selbst wenn er nicht geschliffen ist, ist das schon ein Edelstein. Aber, ja, die Reinheit. Gibt es drei Definitionen. Das erste ist, er muss sehr selten sein. Das zweite ist, er muss eine Mohshärte, also auf der Mohskala, von mindestens 7 haben, also ziemlich hart sein. Und das dritte ist, er muss transparent sein. Also er muss nicht komplett transparent, er muss durchscheinend sein. Licht muss durch ihn durchgehen. So definieren wir Edelsteine. Sehr selten, Mohshärte von mindestens 7 und durchscheinend. Nun, diese Stadt war gebaut aus diesen Edelsteinen und aus Gold, aber nicht aus reinem Gold, aus Gold wie Glas. Dieses Gold war auch durchscheinend. Es leitet Licht. Warum wurde diese Stadt so angelegt? Warum hat Gott sie so gebaut, diese Stadt? Stellt euch vor, die ganze Stadt ist in der Lage, Licht zu leiten. Das ganze Gebäude Gottes, das ganze Bauwerk. Und einen Tempel sah ich nicht in ihr, denn der Herr Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, dass sie in ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Können wir uns diese Stadt vorstellen? Christus selbst wohnt in seiner Gemeinde, er wohnt selbst in dieser Stadt und sein Licht umgibt ihn. Diese Stadt bedarf keines anderen Lichtes, es ist das Licht von Christus in der Stadt und diese ganze Stadt leitet das Licht. Jeder einzelne Stein, jede einzelne Straße, jede Mauer, alle geben sie Licht weiter. Sie nehmen das Licht auf von Christus und geben es weiter. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Wir sind sein Tempel. Wir sind seine Stadt. Wir sind Zion. Wir sollen sein Licht aufnehmen und es weitergeben. Wie wird diese Stadt aussehen, wenn sie auf der Erde steht? Wie wird sie leuchten? Das sollen die Menschen heute in seinem Volk sehen. Das sollen sie heute in uns sehen. Wenn menschliche Wesen dem Gebot gehorchen und hinausgehen, um die Wahrheit zu verkündigen, wird der Herr seinem Werk neue Lebenskraft spenden. Er, der erklärte, dass seine Wahrheit in Ewigkeit leuchten würde, wird diese Wahrheit durch treue Botschafter verkündigen, die der Posaune einen echten Klang geben. Die Wahrheit wird kritisiert, verachtet und verhöhnt werden. Je genauer sie jedoch erforscht und geprüft wird, desto heller wird sie leuchten. Umso mehr wir in Christus hineinkommen, umso mehr wir seine Schrift studieren, umso näher wir zu ihm kommen, umso mehr werden wir leuchten. Und kann eine Stadt, die auf einem Berg ist, verborgen sein? Unmöglich. Das neue Jerusalem kann auf dieser Erde nicht verborgen sein. Sie ist erhöht von Gott und sie leuchtet. Wir sind Botschafter an Jesu Stadt. Denk mal an die erste Gemeinde. Wie kam es eigentlich, dass diese Gemeinde, die war ja viel kleiner als wir heute, so ein Missionswerk voranbringen konnte? Ich meine, die Leute haben sie gesehen, wahrlich diese Stadt, die Gemeinde damals leuchtete. Wie kam das? Was führte dazu, dass diese Stadt so leuchtete? In The Review and Herald, da schreibt Schwester White, nach Christi Himmelfahrt kamen die Jünger an einem Platz zusammen, um sich demütig unter Gott zu stellen. Nach 10 Tagen der Herzenserforschung und Selbstprüfung war der Weg für den Heiligen Geist bereitet, um in die gereinigten und geweihten Seelentempel einzukehren. Jedes Herz war vom Geiste erfüllt, denn es war Gottes Absicht, seinem Volk zu zeigen, dass es sein Vorrecht ist, sie mit den erlesensten Gaben des Himmels zu segnen. Die Jünger kamen in Eintracht zusammen damals, sie öffneten ihren Herzen, sie bekannten ihre Sünden, sie waren in Eintracht, sagt die Bibel. Und dann passiert etwas. Ihre Herzen waren heilig, ihre Herzen waren rein. Und dann, was passierte? Ja, der Geist wurde ausgegossen. Und es heißt, das Schwert des Geistes flammte rechts und links. Neu geschärft, mit Kraft drang es ein, um Seele und Geist, um Mark und Bein zu scheiden. Der Götzendienst, der sich mit der Anbetung des Volkes vermischt hatte, wurde überwunden. Neue Gebiete wurden dem Reiche Gottes geöffnet. Orte, die hart und wüst waren, verkündeten seinen Lobpreis. Das Volk Gottes hat die Herzenstüren geöffnet. 10 Tage haben sie gebetet, kamen sie zusammen, waren in Eintracht zusammen. Und als diese Eintracht kam, da öffnete sich plötzlich das ganze Missionsfeld. Plötzlich waren sie geschärft, heißt es. Das Schwert des Geistes. Der Geist flammte links und rechts. Und das konnte man sogar beobachten. Als die Herzen der Gemeinde vorbereitet waren, tatsächlich, da fiel der Heilige Geist auf sie. Schwester White schreibt, wenn wir unsere Herzen in Einklang mit Christus und unser Leben in Übereinstimmung mit seinem Werk bringen, so wird der Geist, der am Tage der Pfingsten auf die Jünger fiel, auch auf uns kommen. Ich meine, warten wir auf den Spätregen? Absolut. Brauchen wir den Spätregen? Wir haben gar keine andere Chance, dieses Werk zu Ende zu bringen, außer im Spätregen. Der Geist Gottes, der damals die Jünger befähigte, dieses Werk zu bringen, muss es auch in uns tun. Die Jünger damals kamen in Eintracht zusammen. Und das sah die Welt von außen. Eine Stadt, die auf einem Berge ist, kann nicht verborgen bleiben. Und Gott hatte es verheißen. Er hatte es damals verheißen, dass er sein Volk segnet. Und er verheißt es auch für uns. In Joel, diese berühmten Worte heißen: Und nach diesem wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen. Eure Ältesten werden Träume haben. Eure jungen Männer werden Gesichte sehen. Und auch über die Knechte und über die Mägde will ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Das ist der Spätregen. Es war der Frühregen und es wird der Spätregen sein. Und der Spätregen wird sogar noch mächtiger sein als der Frühregen, schreibt Ellen White. Wir werden mit großer Kraft vorangehen und werden das Werk abschließen. Nun, auf wen fällt denn der Spätregen? Ich meine, fällt der Spätregen auf die Saat? So auf die volle Frucht, oder? Nun, jeder von uns muss in seinem Leben den Früh- und den Spätregen empfangen. Frühregen, den haben wir empfangen, der Same keimte auf, aber jetzt muss nach der Saat muss der Halm und die Ehre und die volle Frucht in der Ehre da sein. Die Geistesfrucht muss erkennbar sein in unserem Leben. Und dann fällt der Spätregen. Die Geistesfrucht, Liebe, Freude, Friede, Sanftmut, Selbstbeherrschung, all diese Dinge. Wenn das hervorkommt in unserem Leben, wenn das in der Gemeinde Gottes sichtbar ist, dann kann das Werk auch abgeschlossen werden. Aber es muss in uns anfangen. Das ist eine persönliche Sache. Das ist nichts, wo wir sagen, das muss die Gemeinde machen. Das muss ich tun in meinem Leben. Und das passiert in der Zeit der Sichtung. Manche Menschen bereiten sich vor und manche Menschen bereiten sich nicht vor. Alle Jungfrauen schliefen, aber 5 waren klug und 5 waren töricht. Schwester White schreibt, diejenigen, die keine bewussten Anstrengungen unternehmen, sondern einfach darauf warten, dass sie der Heilige Geist in Bewegung setzt, werden in der Dunkelheit umkommen. Ihr dürft nicht sitzen bleiben und nichts tun im Werke Gottes. Wenn wir uns vorbereiten wollen, der Bruder Knoll hat das gerade gesagt, müssen wir arbeiten, nicht wahr? Missionen nach außen machen, müssen den Menschen das Evangelium bringen. Dadurch wird auch in uns etwas umgesetzt. In uns kommt das Licht hinein. Wenn wir das Licht weitergeben, erhalten wir es. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Wenn wir aber nichts tun im Werke Gottes, wenn wir nur sitzen und zuhören, dann werden wir in der Dunkelheit umkommen, sagt Schwester White. Denkt an die Büchertische, denkt an die Missionsarbeit, wie das Herzen verändert. Dafür ist die Gemeinde berufen. Sowas sollen wir tun. Und es gibt viele, viele Aufgabengebiete im Reiche Gottes. Und dann, wenn dieser Spätregen dann kommt, sie schreibt hier, selbstverleugnende Bemühungen werden hervorgebracht, um die Verlorenen zu retten. Und viele, die von der Herde abwanderten, werden zurückkommen, um den großen Hirten zu folgen. Eine großartige Botschaft. Das Volk Gottes wird sich zusammenfinden und dem Feind eine geschlossene Front bieten. Die Liebe zu Christus und zu unseren Geschwistern wird der Welt bezeugen, dass wir mit Jesus waren und von ihm gelernt haben. Dann wird die Botschaft des dritten Engels zu einem lauten Ruf anschwellen und die ganze Erde wird mit der Herrlichkeit des Herrn erleuchtet sein. Wenn der Spätregen dann kommt, dann werden wir mächtig vorangehen, werden rausgehen, mit selbstverleugnenden Bemühungen, sagt sie, werden wir das Evangelium verkünden. Wir werden um die Seelen kämpfen. Und dann wird diese Bewegung zu einem lauten Ruf anschwellen. Also der Spätregen, es kommt die Zeit der Sichtung, es wird das Reine vom Unrein getrennt in der Gemeinde. Sobald die Gemeinde rein ist, fällt der Spätregen. Und in der Kraft des Spätregens wird der laute Ruf ausgegeben. Und das ist die größte Missionsbewegung, die Welt je gesehen hat. Beschrieben wird sie in Offenbarung 18. Und nach diesem sah ich einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der hatte große Vollmacht. Und die Erde wurde erleuchtet von seiner Herrlichkeit. die ganze Welt wird diese Missionsbewegung sehen. Die ganze Welt wird erleuchtet davon. Und so etwas haben wir noch nicht gesehen in der Welt. Wir haben einen Vergleich, was Pfingsten passierte. Aber so eine Bewegung gab es noch nie. Es heißt, Gott wird bald Großes für uns tun, wenn wir demütig und gläubig zu seinen Füßen liegen. Bald werden sich mehr als 1000 an einem Tag bekehren, von denen die meisten ihre ersten Glaubensüberzeugungen auf das Lesen unseres Schrifttums zurückführen werden. Es wird eine Zeit geben, da werden wir kaum noch frei sprechen können. Aber unser Schrifttum, die Bücher, die wir heute verteilen, was werden die für ein Werk bringen? Was werden die für eine Ernte bringen? Jeder von euch, der schon mal ein Buch verteilt hat, wird wahrscheinlich Resultate davon sehen. Denn die Bücher werden auch von Engeln bewacht. Die werden weitergegeben. Macht Büchertischarbeit, gebt Bücher weiter. Auch am Arbeitsplatz, wie wir es gerade gehört haben. Die Botschaft vom Fall Babylons, wie sie der zweite Engel verkündigte, wird wiederholt. Und zwar unter Hinzufügung aller Verderbtheiten, die sich seit 1844 in die Kirchen eingeschlichen haben. Das Werk dieses Engels kommt gerade zur rechten Zeit, um sich mit dem letzten großen Werk der dritten Engelsbotschaft anzuschließen, wodurch diese zu einem lauten Ruf anschwillt. Also, jetzt wird die zweite Engelsbotschaft verkündet. Die zweite Engelsbotschaft heißt? Dankeschön. Gefallen ist Babylon. Jetzt wird eröffnet, was Babylon ist. Wir werden predigen, wer Babylon ist. Es gibt die dreifache Engelsbotschaft, Offenbarung 14. Der erste Engel rief mit lauter Stimme. Der zweite Engel sprach und der dritte rief mit lauter Stimme. Der zweite Engel sprach nur. Seine Botschaft wird wiederholt werden im lauten Ruf in Offenbarung 18. Es wird verkündet werden, was ist Jerusalem und was ist Babylon. Und das ist mitten unterm Sonntagsgesetz, wenn wir das verkündigen. Während des lauten Rufs wird die Gemeinde die Erkenntnis der Erlösung durch das in der göttlichen Vorsehung geplanten Eingreifen ihres erhöhten Herrn so völlig ausbreiten, dass dieses Licht zu jeder Stadt und jedem Ort durchdringen wird. Die Erde wird mit der Erkenntnis der Erlösung erfüllt sein. So reich wird der erneuernde Geist Gottes die intensiven Bemühungen aktiver Kräfte krönen, dass das Licht der gegenwärtigen Wahrheit überall gesehen wird. Heute fragen wir uns ganz oft, wie sollen wir das tun? Wie sollen wir dieses Werk vollbringen? Was müssen wir auf die Beine stellen, um das zu machen? Wie müssen wir uns organisieren? Was kann ASI tun, um das zu machen? Die Frage ist, was müssen wir tun? Wenn die Zeit kommt, da die dritte Engelsbotschaft mit größter Kraft verbreitet werden soll, wird der Herr durch demütige Werkzeuge wirken, indem er die Gemüter derer leitet, die sich ihm zum Dienst weihen. Die Mitarbeiter werden viel mehr durch die Salbung seines Geistes als durch die Ausbildung wissenschaftlicher Anstalten befähigt werden. Männer des Glaubens und des Gebets werden sich gedrungen fühlen, mit heiligem Eifer aufzutreten und die Worte zu verkündigen, die Gott ihnen anvertraut. Tausende und Abertausende, die noch nie solche Worte gehört haben, lauschen diesen Warnungen. Dieser Ruf geht aus an Tausende und Abertausende. Jetzt, wir müssen uns vorstellen, wie sieht die Gemeinde aus zu dem Zeitpunkt nach der Sichtung? Da ist ein kleiner Überrest in der Gemeinde. Aber die werden die ganze Welt erleuchten. Denkt an Gideon. Die werden ein Riesenwerk vollbringen. Die gelichteten Reihen werden durch jene aufgefüllt werden, die von Christus als die bezeichnet werden, die zur 11. Stunde kommen. Es gibt viele, um die sich der Geist Gottes bemüht. Die Zeit ernster Gerichte Gottes ist die Zeit der Gnade für jene, die jetzt keine Gelegenheit haben, die Wahrheit kennenzulernen. Gott schaut mit Liebe auf sie. Sein Herz ist von Mitgefühl gerührt und seine Hand ist noch immer ausgestreckt, um zu retten, während die Tür für jene, die nicht eintreten wollten, verschlossen ist. Eine große Anzahl wird in diesen letzten Tagen die Wahrheit zum ersten Mal hören. Sobald das Werk in der Gemeinde abgeschlossen ist, das heißt, eine Gnadentür geht dann zu, wird ein lauter Ruf an die Welt gehen. Eine reine Gemeinde soll ein reines Evangelium verkündigen. Und die Welt wird es hören, zum Zeugnis für alle. Und dann werden die gelichteten Reihen aufgefüllt werden. Tausende und Abertausende kommen dazu. Der Geist Gottes ist auf alle ausgegossen, die sich seinen Eingebungen fügen. Und indem sie alle menschliche Maschinerie, hindernde Richtlinien und vorsichtige Methoden aufgeben, werden sie die Wahrheit mit der mächtigen Kraft des Geistes verkündigen. Eine große Anzahl wird den Glauben annehmen und den Herrscharen des Herrn beitreten. Es geht nicht darum, welche gute Ausbildung ich habe. Es geht darum, ob ich mich dem Herrn weihe, ob ich die Arbeiten mache, die getan werden muss. Betet um Arbeiter im Weinberg. Und gerufen ist jeder. Und viele werden kommen, viele. Im 18. Kapitel der Offenbarung wird das Volk Gottes aufgefordert, aus Babylon herauszugehen. Demzufolge müssen noch viele vom Volk Gottes in Babylon sein. In welchen religiösen Gemeinschaften ist aber jetzt der größere Teil der Nachfolger Christi zu finden? Zweifellos in den verschiedenen Gemeinschaften, die sich zum protestantischen Glauben bekennen. Die Mehrheit des Volkes Gottes heute ist nicht in der Adventgemeinde. Die Mehrheit des Volkes Gottes ist heute in allen Gemeinden verteilt. Die meisten in den protestantischen Kirchen. Das sind unsere Brüder und Schwestern, die da sind. Sie müssen die Botschaft hören, die reine, unverfälschte Botschaft. Und sie werden sie nur annehmen, wenn sie sie auch sehen in uns. Wenn wir uns mit Christus verbinden, dann sieht man es. Die Lutheraner, die Baptisten, die Methodisten, die Anglikaner, die Presbyterianer und wie sie alle heißen. Sie werden es sehen. Denn Christus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Seine Stimme ist sein Wort. Es muss lauter und unverfälscht gepredigt werden. Dann werden sie es hören. Naja, bei den Protestanten sind die meisten. Aber, Schwester White bezeugt auch, allerdings gibt es auch echte Christen in der römisch-katholischen Gemeinschaft. Tausende dienen Gott nach der besten Erkenntnis, die sie besitzen. Ihnen ist der Zugang zu seinem Wort nicht gestattet und deshalb können sie die Wahrheit nicht erkennen. Sie haben nie den Unterschied zwischen einem lebendigen Herzensdienst und einer Reihe bloßer Formen und Zeremonien gesehen. Gott sieht mit zärtlichem Erbarmen auf diese Seelen, die in einem trügerischen und unbefriedigenden Glauben erzogen worden sind. Und er wird es so führen, dass Lichtstrahlen die dichte Finsternis durchdringen, die sie umgibt. Er wird ihnen die Wahrheit, wie sie in Jesus ist, offenbaren und viele werden sich noch zu seinem Volk bekennen. Katholiken, wenn wir heute den katholischen Gottesdienst sehen, dann kommt uns das vor wie das tiefste Heidentum. Aber da sind Menschen, die gehören zu Christus, da ist sein Volk drin. Sie haben nie den Unterschied zwischen dieser Liturgie und zwischen dem wahren Herzensdienst gesehen. Aber die gehören schon zu Christus. Sie müssen es sehen, aber wo müssen sie es sehen? In uns. Sie haben es zu verkündigen. Und dann, die ganze Welt wird erleuchtet sein. In dieser Riesenbewegung, eine kurze Bewegung, wird die ganze Welt in kürzester Zeit das Evangelium empfangen. Und was passiert, wenn die ganze Welt das Evangelium empfängt? Dankeschön. Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden, zum Zeugnis für alle Heidenvölker. Und dann wird das Ende kommen. Christus hat es ja gesagt, nicht die Kriege, nicht die Erdbeben, nicht die Naturkatastrophen und diese Dinge werden das Werk abschließen, sondern diese Bewegung. Der laute Ruf wird das Werk beenden. In kurzer Zeit geht es einmal um den ganzen Globus und alle Menschen werden es hören und viele, Tausende und Abertausend, sagt Schwester White, werden sich bekehren. Ja, es ist traurig, wenn wir denken, zuerst muss die Gemeinde gesichtet werden, wir sind mittendrin. Aber sobald die Gemeinde rein ist, sobald dein Herz ganz Christus geweiht ist, kann der Spätregen ausgegossen werden. Und er wird auf dich fallen, nicht weil du so viel studiert hast, nicht weil du so viel weißt, nicht weil du das Buch Daniel vorwärts und rückwärts kannst und die Offenbarung auswendig kannst. Er wird auf dich fallen, weil du verbunden bist mit Christus. Das Ausgießen des Heiligen Geistes auf die Gemeinde wird in der Zukunft erwartet. Doch es ist das Vorrecht der Gemeinde, es jetzt zu erleben. Such danach, betet darum, glaubt daran. Wir brauchen den Heiligen Geist und der Himmel ist bereit, ihn auszuteilen. Gott weiß doch, was wir brauchen. Gott weiß um unsere Bemühungen. Gott weiß um unsere Sehnsucht und Gott weiß um die arme Welt, die den Erlöser braucht. Der Himmel wartet auf die Gemeinde. Er wartet auf uns. Die Menschen hören das Evangelium nicht, weil wir es nicht verkündigen. Wir wissen es, aber haben es auch im Herzen. Und ja, Jesus Christus wird bald kommen und alle werden ihn sehen, wenn er kommt in seiner Herrlichkeit. Und wir nennen uns Adventisten. Wir sind das Volk, das auf die Ankunft wartet. Und diesen Glauben wollen wir allen Geschwistern bezeugen, in allen Gemeinden. Verkündigt das Evangelium. Jeder Christ kann das Kommen unseres Herrn Jesus Christi nicht nur erwarten, sondern es auch beschleunigen helfen. Würden alle Bekenner seines Namens zu seiner Ehre Frucht bringen, wie schnell könnte dann die Welt mit dem Samen des Evangeliums besät sein? Schnell reifte die letzte Ernte heran und Christus käme, um die köstlichen Gaben einzusammeln. Der Geist der Weissagung bezeugt, es kann ganz schnell gehen. Wir müssen es nur machen. Und liebe Geschwister, ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir nicht länger schlafen. Ja, es ist kein Geheimnis, 10 von 10 Jungfrauen haben geschlafen. Und ja, wir alle haben geschlafen. Aber es ist Zeit für uns aufzuwachen. Und wie gut ist das, überall in der Welt zu sehen, dass sich Gruppen finden. Missionsgruppen werden gegründet. Das sind alles Laienbewegungen, die es überall gibt. Und die unterstützen die Gemeinden. In einzelnen Gemeinden gibt es jetzt Büchertische, gibt es jetzt Sanatorien, gibt es jetzt Gesundheitszentren, Kochkurse, Sportkurse und, um die Menschen zu erreichen. Wir verteilen Bücher an unsere Arbeitskollegen, Freunde, Verwandten. Wir müssen das Werk noch ausbreiten. Und dann werden wir in diesem Werk bereit gemacht, jeder Einzelne von uns. Und jeder, der heute mitmacht, wird vorbereitet sein. Lasst uns nicht schlafen in diesen letzten Tagen. Und ich möchte schließen mit den Worten von Ted Wilson. Er hat auf der letzten Generalkonferenz schön geschlossen und er sagte, liebe Brüder und Schwestern, wir sind fast zu Hause. We are almost home. 6000 Jahre Weltgeschichte sind hinter uns. Und wir sind fast zu Hause. Wir müssen noch ein Werk vollbringen, aber dann kommt Christus wieder und der Planet ist befreit. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir alle gemeinsam in das Himmelreich eingehen werden, dass keiner von uns zurückbleibt. Amen.